ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und
jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Wir sind heute wieder zu zweit unterwegs. Bei mir sitzt der liebe Paulemann. Was geht?
Sick name, Bro.
Ey, dass das jetzt so ein Trademark-Ding geworden ist, Alter. Wir haben das voll viele Leute geschrieben, das ist richtig komisch.
Ja, das musste mal hervorgehoben werden.
Ja, ohne Spaß. Ich brauche ein Sick Name, Bro, Emoji oder so auf YouTube. Irgendwas muss ich damit machen. Schreibt es mal in die Spotify-Kommentare rein. Nein, wir haben den 6. Bundesligaspieltag hinter uns und wollen dann natürlich vor der großen Länderspielpause noch einmal auf alle Partien blicken. Davor habe ich aber wie immer eine Frage, Paul. Und zwar, wir haben quasi Day Off. Ist ja Länderspielpause so und am Samstag ist ja nichts, ne? Bundesliga-Profis haben auch frei, so, die fliegen alle einfach nicht zur Nazio, die bleiben hier, weil du musst dir einen perfekten Tag designen und lebst quasi in so einer privaten Villa und du hast 3 Bundesliga-Profis. Einer muss dein Koch sein, der andere muss dein Animateur sein und der andere muss dein Zocker-Buddy am Abend sein. Welche 3 pickst du?
Alter, also ich design hier mein freies Wochenende mit 3 Jungs zusammen.
Genau, hast quasi eine schöne Villa, es ist warm, so ein bisschen Spätsommer, bricht nochmal kurz aus und du brauchst einfach 3 Leute. Du brauchst einer, der geil für dich zaubert am Herd. Du brauchst einen Animateur, der dich belustigt das ganze Wochenende. Und du brauchst einen, mit dem du abends einfach ein bisschen Rocket League spielen kannst.
Ich glaube, dass der dann mit mir Rocket League spielt.
Oder so, ja.
Ich glaube, da kannst du alle Bundesliga-Profis zusammenlegen und da kommt keiner raus.
Ey, lustigerweise, Rocket League nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder Fußballprofi auch gut in FIFA ist. Die schicken da immer so Sachen ein, wo die dann in der Weekend League jetzt an dem Wochenende wieder alle 15:0, also es gibt 15 Spiele, die du spielen kannst, alle haben 15:0 geholt, wo ich mir denke, Alter, was passiert hier? Also, als ob dein Verständnis und so dein peripheres Sehen, was du so vom Fußball hast, als ob du das so geil auf FIFA anwenden kannst. Oder ob es einfach random ist, weil die einfach gottlos viel Geld ins Team buttern können und dann einigermaßen das Game spielen können. Ich weiß nicht.
Ja, gut möglich. Also erklärt vielleicht auch, dass ich kein Fußballprofi bin, wenn ich auch schlecht in FIFA bin. Also die Connection passt auf jeden Fall.
Ja, Kickbase-Auge ist da.
Boah, das ich finde die Frage gar nicht so leicht. Weil ich spontan wüsste ich gar nicht, wie man so mit Kochen in Verbindung bringt, um auch da mal mit anzufangen.
Ich habe an die Frankfurt-Videos gedacht. Hier Bernd Zehner hat doch bei Frankfurt mit den Profis ab und zu mal gekocht.
Ach hier, der YouTube-Koch da,
genau,
ne?
Ja, mit der Glatze. Ja. Ich hab irgendwie im Kopf, dass Omar Mamouche gerne kocht und Robin Koch. Wow, Robin Koch.
Ja, wow. Das ist wirklich die absolute Steilvorlage. Ja, weil ich glaube, wo du die beiden Namen sagst, ich hätte auch ein bisschen Angst vor Ägyptisch.
Ja, okay,
ich fair. Weiß nicht, was ein Mamouche da zaubert. Ich bin doch sehr, wie soll ich sagen?
Deutsch.
Ja, sehr deutsch.
Deutsche Hausmannskost. Oder die Snackbox. Hit das ab, Lieferando.
Ja, wirklich. Ich brauch das.
Animateur. Ich würde halt, das Problem ist, ich würde halt nicht so einen Thomas Müller choosen, weil ich glaube, der wird irgendwann sehr nervig werden.
Ja, es ist am besten halt so einer, ich glaube, so ein, wenn ich mich an die DFB-Videos erinnere, von dem EM-Trainingscamp und so weiter, ich glaube, einen David Raum würde ich fühlen.
Oh mein Gott, ich habe den auch gerade, als du DFB gesagt hast, war mein erster Gedanke David Raum. Ich glaube, der ist sehr funny.
Der hatte einen Teil, den ich auch in der Gruppe fühlen kann.
Ja, ohne Spaß, also, fühl ich.
Den fand ich ganz nice. Und das dritte war ein Zockerabend.
Yes, also quasi der abends mit dir einfach sich vor den PC setzt, hier schön LAN-Party-Setup, 2 Monitore, 2 PCs direkt nebeneinander und ihr zockt ein bisschen miteinander. Ihr müsst aber auch zusammenspielen, also ihr seid quasi ein Team, ihr zockt nur direkt nebeneinander.
Boah, Welt, ich glaube, da bin ich auf jeden Fall bei sowas lieber mit einem chilligen Type am Start. Ich habe keinen Bock, irgendjemanden neben zu sitzen, der durchdreht, rumschreit und sonst irgendwas macht. Außerdem ist Rocket League sowieso unrealistisch, das macht dann keinen Spaß. Aber keine Ahnung, wenn ich so an so ein Story-Game denke, einfach jemanden gechilltes.
Ja, und quasi Let's Play zusammen. Nehmen wir das.
Aller Let's Play. Das ist ja wild. Okay, dann muss auf jeden Fall auch.
Bei Rocket League oder FIFA habe ich irgendwie an Musiala gedacht. Ich glaube, das ist doch so ein, der ist doch zockt da unglaublich viel, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, stimmt. Aber ich fand Musiala irgendwie so. Ich habe so ein Video von dem mit Wiska Barça
Ich glaube,
gesehen.
ich würde nicht mit Musiala viben.
Nee, ich auch nicht.
Ja.
Musiala ist nicht mein Vibe.
Fühle ich ohne Spaß.
Boah, andere. Aber ich glaube, es muss schon. Wenn du jetzt Let's Play sagst, muss irgendwie Deutscher sein. Ich mache das bestimmt nichts auf Englisch. Fällt mir spontan noch ein. Sagen wir mal, wer ruht in sich selbst? Nee, Jonathan Tah haben wir schon zu oft bei sowas genommen.
Oh, ich glaube, der ist lustig. Ich glaube, der ist wirklich
Nee,
funny.
ich sag Nico Schlotterbeck. Vom Typ
Oh,
her.
ja, fühle ich.
Ich glaub, der kann auch gut durchdrehen. Ich glaube, der kann auch sehr, sehr laut und emotional sein, aber.
Ich glaube, der ist halt wirklich, ich glaube, Nico Schlotterbeck ist underrated, einer der lustigsten Spieler der Bundesliga. Ich glaube, der hat einen unglaublich lustigen Humor.
Ja, und ich mag den auch sehr gerne, auch so
Ja,
von
fühle ich.
Interviews und so. Ich denke immer noch an dieses Interview, wo der Typ ihn nach dem, war es nach dem Bayern-Spiel, wo er irgendwie aus 2 Meter Entfernung über die Latte geschossen hat oder so. Und ich liebe dieses Interview. Das ist so genau mein Typ, genau die Antwort hätte ich auch gegeben.
Ich fühle dich komplett. Ja, ich glaube, viele werden den nicht fühlen, aber ich finde den auch sehr, sehr, sehr cool. Mag ich auch sehr. Geiler Typ. Gefällt mir. Also, Nico
Sehr gut.
Schlotterbeck ist dein Zocker-Buddy. Dann haben wir jetzt Animateur, was haben wir jetzt genannt? David Raum.
Traum.
Und dein Koch ist Robin Koch. Passt auch perfekt. Sehr gut. Damit gehen wir dann rein in den sechsten Bundesligaspieltag mit einem Spiel, wo ich hatte Training am Freitag, kleine Side-Story dazu. Und wir hatten vorher abgemacht, wir schauen das zusammen. Und ich bin von dem Trainingsplatz. Ich habe noch überlegt, ob ich das Abschlussspiel einfach skippe, weil ich so Bock auf dieses Game hatte. Ich hatte Timothy Small Service und Jeffrey Jauve Leo im Spiel Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend. Ich habe das Abendspiel noch mitgemacht, weil ich wollte ja nicht so den. Ich wollte ja einfach duschen gehen, das ist weird. Hab mich aber
Ja.
geduscht. Also, wenn es eine Dusch-World Championship gäbe, hätte ich die gewonnen. Bin heimgefahren, natürlich, in Relation zum Speed Limit, das macht man wirklich
Ich
nicht, aber
hätte
ich
jetzt auch
bin.
so sweaten
Ja,
müssen.
ich bin so heimgefahren, Alter. Ich habe, also wirklich, wie gesagt, ich habe versprochen, ich bin nicht gespeedet hier, aber ich bin sehr schnell heimgefahren und komme zu Hause an, habe einfach die Tasche hingeschmissen, PC angemacht und in den Call gekommen, um mir dann das graupigste Spiel des ganzen Wochenendes anzugucken.
Ich weiß auch nicht, was ich dazu so groß sagen soll. Also wir haben am Ende halt auch fe anerkennend festgestellt, dass Augsburg ein gutes Spiel gemacht hat. Also im Augsburg-Sinne ist das genauso gelaufen, wie man sich das wahrscheinlich gewünscht hätte.
Ganz kurz
Ich
passend
meine.
dazu, 34% Ballbesitz Augsburg, wo du ja zuerst denkst, naja, die hatten aber mehr, also fast dreimal so viel XG wie Gladbach, hatten 15 Schüsse und zwei gute Chancen und Gladbach hatte 11 und 1 und das mit 66% Ballbesitz. Also es ist, wie du sagst, es ist einfach Prime Augsburg Ball.
Ja, das machst du sehr gut auch schon, die Stats droppen. Dann, wenn man einen Spieltagsrückblick für YouTube aufgenommen hat, dann hat man meistens schon mal ein paar mehr Sachen im Kopf
Ja.
als wir jetzt. Aber ja, keine Ahnung, Gladbach auch nur mit einem Glückstor. Wir haben es ja zusammen geschaut. Ich habe noch gesagt, es kann nur über eine Ecke oder irgendeinen Standard gehen, dass da was reinfällt, weil die haben sich ja aus dem Spiel heraus, also Players Halbfeldflanken waren da das Maximale der Gefühle. Danach kam ja gar nichts mehr.
Ja,
Deswegen.
und Players Qualität in dem Spiel, das habe ich auch schon im Rückblick gesagt, der hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Also wir haben uns ja beide so darüber aufgeregt, der hat andauernd schlechte Entscheidungen getroffen, hat, glaube ich, einen einzigen wirklich guten Ball aus dem Halbfeld in den 16er reingebracht, den Kleinen jetzt dann, ich glaube, knapp am Tor vorbeisetzt. Das war, glaube ich, die einzige gute Aktion und das, obwohl er die ganze Zeit den Space occupied hat, wo Stöger eigentlich sich auffällt. Also hinter den Spitzen im Halbraum, das ist eigentlich Stöger-Territory, der dann immer in die Außen ausweichen musste und irgendwo da auf dem rechten Flügel oder linken Flügel rumgeklebt hat, weil Plea einfach die ganze Zeit diesen Raum beeinflusst hat. Es war für mich wirklich ein Katastrophenspiel von Alassane Plea und ich check's einfach nicht, dass Robin Hack immer noch nicht die Chance bekommen hat.
Ja, das sowieso nicht. Also den hätte ich auch von Anfang an gesehen. Aber generell fand ich bei Gladbach alle irgendwie schwierig.
Ja.
Auch, weiß nicht, ein Sander und ein Weigel standen sich gefühlt die ganze Zeit auf den Füßen. Und ich weiß nicht, ein Kimmich zum Beispiel kann das richtig gut mit Pässen aus der Mitte direkt mal 2 Stationen überspielen. Bei Gladbach, keine Ahnung, da musste immer wirklich der Nebenmann angespielt werden. Und Seitenverlagerungen haben so jahrelang gedauert, dass die Augsburger, weiß ich noch, gefühlt Labovic abklatschen können und dann die Seite wechseln. Also. Ich fand das echt schwach von Gladbach, aber ich muss auch dazu sagen, in einem anderen Spiel werden sie wieder besser aussehen. Ich glaube auch, dass Augsburg das einfach gut gemacht hat und auch, dass ein Player wieder in der Saison wahrscheinlich noch 2, 3 geile Phasen haben wird. Ist ja kein schlechter Spieler. Der muss nur halt wieder in Form kommen gegen den richtigen Gegner und dann knallt es wieder richtig und man denkt, der kann auch Richtung 30 Millionen kosten, aber ja, dann gibt es halt auch diese Spiele, ne? Und Augsburg hat es gut gemacht, alle haben gut gepunktet, von dem man das erwartet hat. Schlotterbeck natürlich noch mit Tor ein bisschen mehr, aber ja, ich finde, die haben einen grundsoliden Job gemacht. wenn man auf Augsburger steht, dann kann man sich nicht mitnehmen, aber ich fühle den Fußball jetzt auch nicht besonders.
Ja, zwei Sachen, die ich da sehr interessant fand, die du gerade angesprochen hast. Punkt 1, Sander und Weigel, das ist für mich genau dasselbe, warum ich immer wieder sage, dass Alex Garcia und Xhaka nicht miteinander funktionieren. Das sind einfach zwei Spielertypen, die sich viel zu ähnlich sind. Und jedes Mal, wenn Rocco Reitz neben Julian Weigel spielt, musst du doch sehen und erkennen können, dass der, was das Thema Vertikalität angeht, also was meine ich damit, einfach dieses, nicht das Beackern in der eigenen Kette sozusagen, in der Mittelfeldkette, wenn man es jetzt so nennen will, sondern auch mal aus dieser Kette durch Dribblings, durch progressive Läufe etc. rausbrechen und nach vorne Raumgewinn erzielen. Das meine ich immer mit Vertikalität, auch vielleicht so ein bisschen Progressivität. Ein Sander ist auch jemand wie ein Julian Weigel, der einfach ein Receiver ist. Der kriegt den Ball, der verteilt den gut. Das macht er auch an sich super, aber ich bin immer ein ganz großer Freund davon im Fußball, zwei verschiedene Spielertypen in einer Paarsituation zu zocken. Es macht auch keinen Sinn, zwei Giraffen vorne drin zu spielen. Wenn du noch einen Kleindienst in der Mannschaft hättest, es wird keinen Sinn machen, den einfach neben Kleindienst aufzustellen. Siehst du auch bei Augsburg, wenn zum Beispiel ein Tietz, der eher so der ballspielende Spieler ist, mit einem Essende, oder Essende, keine Ahnung.
Essende. Im Stadion haben die alle Essende gesagt.
Okay, wir nehmen Essende. Wenn er mit dem zusammenspielt, Essende ist so ein Bruiser, einfach eine brutale Gewalt an Spielern, ein Abschlussspieler, und Tietz ist so der filigrane Spieler. Und das versuchst du ja immer, auch bei Verteidigern, das ist auch was, weil ich immer wieder sage, du willst jemanden haben, der ein Aggressor ist, der in Zweikämpfe reingeht, und jemand, der so ein bisschen der Ballverteiler ist. Und Sander und Weigel machen einfach zusammen keinen Sinn. Lustigerweise, ja. Da kann man dann auch Augsburg-Props geben, weil ich fand die Seitenverlagerung von Gladbach in dem Spiel auch non-existent. Gladbach ist aber mit 24, habe ich nämlich extra gerade nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, die Mannschaft in der Bundesliga, 24 insgesamt gespielt, die meisten Seitenverlagerungen der Bundesliga spielt. Dann Augsburg das einfach wahnsinnig gut zugestellt. Genau. Augsburg hat das dann in dem Spiel einfach extrem gut zugestellt. Ist natürlich oder liegt natürlich auch viel daran, dass sie mit Wingbacks spielen, ein Janulis, ein Wolf, die sind halt einfach genau in den Bereichen drin, wo du normalerweise deine Seitenverlagerung hinspielst. Aber Gladbach hat das in dem Spiel gar nicht hinbekommen. Und gleichzeitig auch was mir aufgefallen ist, dadurch, dass Augsburg noch dazu das Zentrum sehr, sehr gut verdichtet, hatten die eigentlich gar keine Chance, das, was du eben gesagt hast, bei Kimmich, diese raumöffnenden Pässe zu spielen, um mal ins letzte Angriffsdrittel reinzukommen. Und dann war es letzten Endes einfach 66% toter Ballbesitz und einfach nur Ballschieberei, und irgendwann wird irgendwie versucht, eine Halbfeldflanke reinzubollern. Die geht dann nicht auf und ja, man läuft in den Konter rein. Das war wirklich das Spiel in der Nutshell.
Ja, das sieht man auch einfach an den Punkten. Itakura ist ja der Einzige, der über Rohpunkte überhaupt mal über die 60 Punkte gekommen ist. Sonst hat der Ballbesitz ja
Scheiße wieder
nichts gebracht. Ja, auch Itakura wieder beide Tore quasi vorgelegt. Also
auch, wir haben vor zwei Episoden haben wir gesagt, es gibt oder welche Spieler sind die von der Diskrepanz her, die besser spielen und keine Punkte machen? Itakura ist genau das Gegenteil. Der spielt scheiße, macht aber gute Punkte. Einfach weil er fürs Punktesystem irgendwie dann doch nochmal Relevanz hat. Aber ich, keine Ahnung, selbst in den überzeugenden Spielen von Gladbach fand ich Itakura dieses Jahr bisher wirklich katastrophal.
Ja, eine Sache noch, bevor wir in die Konfi reingehen, weil ich weiß gar nicht, ob du im Video drüber gesprochen hast. Can Chara hatte seit Ewigkeiten mal wieder einen Startelf-Einsatz. Du musst mal wenigstens noch ein, zwei Worte über ihn verlieren.
Oh ja, es gibt halt leider nichts, was ich über den erzählen kann. Der hat eine 33-prozentige Zweikampfquote, hat 10 Pässe in dem Spiel gespielt, also von 12, also 33% Passquote ist nicht schlecht, hatte auch einen Abschluss, aber der war halt einfach, der ist geghostet, Bro. Der war ja nicht auf dem Platz. Der war genau da, wo ich eben beschrieben habe. Der stand einfach im luftleeren Raum mit Tim Kleinins und mit Stögi vorne drin, weil Player, wie gesagt, den Halbraum besetzt hat und keiner hat irgendwie Bälle bekommen. Ja, und dann kannst du da auch nicht viel erwarten.
Ja, echt so. Haben wir das auch abgehakt.
Ganz wichtig, aber das noch, was dir auch aufgefallen ist, wir haben ja auch viel drüber geredet. Alexis Claude-Maurice war übergeil bei Augsburg. Ich weiß nicht, inwiefern der Relevanz für die nächsten Wochen hat, aber ich fand den richtig, richtig krass.
Ja, sehr pressingresistent, sehr total beweglich. Fand ich ziemlich stark.
Ja, Mazzima nach Einwechseln auch nicht verkehrt gewesen, aber Claude-Maurice möchte ich auf jeden Fall nochmal rausheben. Den sollte man auf dem Zettel haben, weil Meunier hat auch noch kein einziges Spiel im Augsburg-Dress gut gemacht. Deswegen vielleicht ein Claude-Maurice da jetzt ab nach der LSP mit der Chance und wird jetzt auch auf jeden Fall erstmal saftig steigen, allein aufgrund des geschossenen Tores. Gut, gehen wir rein in die Konferenz und starten direkt mit einem absoluten Banger. Bayer Leverkusen gegen Holstein Kiel. 2:2 geht das Ganze aus. Leverkusen startet wie die Feuerwehr. In der 4. Minute machen sie durch Boniface das 1-0, Vorlage Palacios. Und in der 8. Minute machen sie durch Hofmann das 2-0, Vorlage Palacios. Und ich glaube, ein paar Minuten später spielt dann Xhaka einen Stecker auf Boniface. Der macht ihn dann weg, wird aber auf Abseits entschieden. Und danach ist plötzlich dieses Spiel einfach komplett gekippt. Es war total absurd.
Frechheit, wie du am Anfang die Reaction noch ins Video reingeschnitten hast. Von
hast du kommentiert?
Nee, kommentiert noch nicht. Ich hab's vorhin bei der Arbeit kurz geschaut.
Geil.
Ja, Kiel hat sich das einfach verdient, mit vernünftigen Leistungen jetzt auch mal gegen Leverkusen dann sicherlich in dem Spiel unverdient an den Punkt zu kommen. Aber wenn Leverkusen eben nach 10 Minuten und 2-0 eben nicht in der Lage ist, so ein Spielball zu reißen, dann wird das, glaube ich, auch schwer mit der Meisterschaft. Also das sind Spiele, die hat Leverkusen letztes Jahr nicht verloren. Also oder nicht unentschieden gespielt, logischerweise. Aber ich fand das enttäuschend. Also nach dem 2-0 habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt, weiß ich nicht, alle Leverkusen-Besitzer sind quasi danach Erster an dem Spieltag. Aber das hat sich da nicht bewahrheitet. Die Punkte sind natürlich trotzdem noch insane. Braucht man gar nicht drüber reden. Der Ballbesitz war trotzdem da. Aber ja, sich von Kiel dann noch so dupieren zu lassen, egal ob das jetzt eine enge Entscheidung war am Ende mit dem Elfer und so, das spielt da für mich gar nicht so mit, weil man eben auch, ich glaube, 8 Kieler Torschüsse zugelassen hat und gegen das Tabellenschlussdeal sollte allein das schon nicht der Fall sein.
Wenn du daheim 2-0 führst, egal wie, gegen Holstein Kiel, dann ist am Ende, dann darfst du dich über einen Elfmeter aufregen. Egal, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Also das ist ein absolutes Must-Win-Spiel für eine Mannschaft, die letztes Jahr in Invincible gegangen ist, im Euroleague-Finale war. Und auch in dem Spiel ja, was, wie du sagst, was die reinen Statistiken angeht, nicht verkehrt war. Das ist aber wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass Statistiken eigentlich in vielen Fällen nichtssagend sind. Denn du hattest zwar 74% Ballbesitz, du kannst auch die einzelnen Spieler durchgehen. Ich meine aus dem Kopf, Tapsoba, Palacios, Xhaka, ich meine auch Grimaldo und Würz haben alle über 100 Pässe gespielt in dem Spiel. Was absurd ist, dass ein Passvolumen unglaublich, aber es war halt einfach nicht dieses Erdrückende. Also du hast aus dem der Dominanz, die du hattest, letztendlich dann nichts vorne kreieren können. Und das, finde ich, war eigentlich immer eine Stärke von Bayer Leverkusen. Also die haben sich dann festgespielt normalerweise und dann waren die so drückend überlegen, dass du das Gefühl hast, die machen hier noch 7 Tore. Und in dem Spiel war es so, man hatte zwar irgendwie das Gros der Spielanteile, aber es wirkte gerade in den offensiven Teil dann sehr lethargisch und mit wenig Zielstrebigkeit. Und das ist irgendwie komisch, weil das eigentlich was ist, was ich Leverkusen immer als sehr positiven Aspekt zusprechen würde.
Ja, macht man da jetzt groß was draus? Ich glaube nicht. Also man wird seine Leverkusener nicht abgeben, man wird die Kieler jetzt auch nicht groß kaufen. Zwar werden die Kieler jetzt sicherlich ein bisschen steigen, denke ich mal. Also der ein oder andere hat ja echt ganz gut gepunktet, wenn ich jetzt an Ivicic denke, natürlich mit Geschwill mit dem Tor. Auch ein Holtby-Assist habe ich selbst jetzt noch gekauft vor, ich glaube, 1,5 Tagen. Und auch ein Erras mit einem grünen Balken. Und da haben eigentlich alle
vernünftig gepunktet. Ich will meinen Knutzen hören.
Und Knutzen hat auch noch saugut gespielt, trotz gelber Karte, 86
Punkte. Der war so überkrass Spaß. Nein, natürlich nicht.
Ja, und bei Leverkusen, keine Ahnung, es ist halt, es wird jede Woche das Gleiche sein, dass man erstmal wissen muss, wer spielt, um jetzt nach einem Spiel überhaupt zu sagen, holt euch den. Nach einer Länderspielpause kann man natürlich eher damit rechnen, dass mit voller Kapelle gespielt wird. Aber ja, auch das wird sich dann erst am Ende der Länderspielpause andeuten. Und was ich noch sagen wollte, wenn man weiß, dass Hofmann spielt, muss man Hofmann in der Championship aufstellen.
So ein Alter, geiler Spieler.
Was der auch an Rohpunkte spielt, das ist der Gnabry von Leverkusen.
Ja. Passmäßig geht's eigentlich nicht, also ist er gar nicht so krass, aber ich gebe dir voll recht, was den Player-Type auch angeht. Das ist jemand, der holt sich immer Abschlüsse, der ist immer super gefährlich, wenn er mal den Ball am Fuß hat, hat eine sehr, sehr geile Passqualität, ein sehr, 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 sehr gutes Endprodukt. Das war auch damals das, warum er bei Gladbach immer so krass performt hat. Weil der zum Beispiel jetzt gestern, wie Omar Mamouche, werden wir später auch drüber reden, halt einfach dann auch in den Spielen, wie zum Beispiel gegen Bayern, dann plötzlich mal 3 Tore macht, weil er eben die Qualität mitbringt. War er bisher so ein bisschen außen vor, vielleicht hat er sich so ein kleines bisschen in den Vordergrund gespielt, damit die Rotation da vorne noch viel spaßiger wird.
Ja.
Eine Personalie, finde ich, also müssen wir einmal ganz kurz drüber reden, weil mich würde einfach deine ehrliche Meinung interessieren. Wenn du jetzt Ezequiel Palacios Besitzer wärst, was würdest du mit dem Spiel, mit den Infos machen?
Würde genau dasselbe machen wie vor dem Spiel. Ich wüsste, dass es einen Alex Garcia gibt, ich wüsste, dass es einen Robert Andrich gibt und also mein Player wäre Palacios überhaupt nicht. Also als du ihn dir geholt hast, habe ich so gedacht, okay, stark, kann gut sein, dass er jetzt einmal spielt und dann richtig gut performt. Guess what, was hat er gemacht? Er hat gespielt und richtig gut performt. Aber langfristig, ich habe gar keinen Bock, mich auf Spieler einzustellen, die nicht spielen, ne? Das sieht man an meinem Team, das sieht man jedes Jahr an meinem Team. Ich habe so gut wie keine Rotationsspieler. Gnabry ist da wirklich die absolute Ausnahme. Deswegen, also ich hätte nicht so Bock drauf.
Aber wenn ich mir jetzt überlege, wir vergleichen ihn mal mit Serge Gnabry. Also von der Spielzeit her kann man das ja wahrscheinlich sogar vergleichen, wenn wir jetzt sagen, Sané und Coman bleiben fit. Weil First Choice sind beide auf jeden Fall, haben aber auf ihren jeweiligen Positionen sau viel Konkurrenz. Ich mag so Spieler eigentlich auch gar nicht. Deswegen, ich wollte das hier ansprechen, weil mein Hot Take ist vielleicht sogar, ich werde es nicht machen, weil ich bin schon wieder verliebt, ihr kennt mich, aber ich meine, es wäre vielleicht sogar übelst smart, den jetzt einfach dieses Momentum mitzunehmen und den jetzt irgendwie gegen was anderes Großes einzuswappen. Nicht zu verkaufen, also nicht ohne Grund zu verkaufen, das ist dumm. Aber jetzt nochmal die Möglichkeit mitnehmen, den für einen anderen Big Boy, der vielleicht immer spielt, einzuswappen. Kann ein sehr lukrativer Deal sein. Werde ich es machen? Nee, weil ich Ezequiel Palacios liebe. Aber es ist halt letztendlich genau das, was du sagst. Da ist halt eben ein Alex Garcia, der 2 Tage vorher im Interview von Xabi Alonso nochmal dickfett Lob bekommen hat. Ein Robert Andrich ist mittlerweile gesetzter Sechser bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Es ist nicht so leicht für Ezequiel Palacios da konstant zu spielen. Ich meine, wir haben jetzt auch eine neue Sache gesehen, die wir tatsächlich letztes Jahr, soweit ich weiß, vielleicht 1 oder 2 Mal gesehen haben, mit Robert Andrich in der ZIV-Position. Ist das, also ich bin da tatsächlich gar kein Freund von, weil letzten Endes macht Tah dir denselben, wenn nicht sogar den deutlich besseren Job und du kriegst dann nochmal ein bisschen mehr Passqualität und Athletik auf die äußere Außenverteidigerposition und ich finde Tah auch auf der IV-Position, ZIV-Position deutlich besser als Robert Andrich. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ich glaube, das wurde halt eher gemacht, weil Andrich einfach gut in Form ist und man ihn irgendwie spielen lassen wollte und gleichzeitig Palacios endlich mal Minuten geben wollte. Schwer einzuschätzen. Aber es ist eine Personalie, ist sehr schwer zu sagen. Ich finde ja, trotzdem, wie gesagt, um ein Abschlusswort dazu finden, für den Preis ist es halt einfach ein Luxusspieler von einer großen Mannschaft. Letzten Endes gibt es das in vielen Mannschaften. Ich sehe ihn trotzdem als First-Choice-Spieler. Ich werde ihn auch behalten, aber ihr müsst euch darauf einstellen, dass der mit Sicherheit nicht jedes Spiel machen wird, nicht mal annähernd.
Ja, wo du das sagtest eben noch mit Gnabry, das ist halt auch der Unterschied direkt, dass Garcia und Andrich halt einen richtig guten Job machen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ein Kingsley Coman, der ghostet auf Bayern-Level. Also
ich, ja, geb ich dir recht.
Überhaupt nicht. Sané kriegt ja auch gar keine Chance. Ich meine, der ist jetzt fit. Und ich weiß nicht mal, ob er eingewechselt wurde gegen Frankfurt. Zumindest habe ich das nicht mehr gesehen. Ich habe die ersten 75 Minuten oder so gesehen. Also,
kannst du auch nicht sagen.
Wäre ich auch da sehr vorsichtig. Man sieht auch immer an Einwechslungen gut, wer in Form kommt, wer viel Spielzeit bekommen soll und so. Da wäre ich bei Sané auch noch vorsichtig. Deswegen Gnabry wirklich nicht nur First Choice ist, sondern auch einfach die viel, viel bessere Choice als die anderen beiden. Das würde mir bei Palacios zu denken geben. Aber wenn Andrich eben auf so einer ZDV-Position gesehen ist, dann ist eben nur noch ein Konkurrent übrig.
Ja, ich glaube, das war einfach, weil man in dem Spiel unbedingt beide spielen wollte. Und Robert Andrich kann das ja an sich spielen. Ja. Warum halt Palacios einfach so geil ist, wenn er spielt, ist er halt Xhaka 2.0. Also der hat in dem Spiel prozentual gesehen mehr Pässe gespielt als Granit Xhaka. Noch dazu diese unglaubliche Scorer-Gefahr, die er mitbringt, potenziell Elfmeterschütze. Mir fällt es auch sehr, sehr schwer, da halt so eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich meine, Stand jetzt, der wird unfassbar steigen, den sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man Besitzer ist, sage ich aber nur für den Hinterkopf, es kann eventuell ein ziemlich smarter Deal sein, den nochmal gegen einen größeren Big Boy, der safe spielt, einzuswappen. Nur für euch im Hinterkopf, falls ihr da den Gedanken noch nicht hattet und vielleicht gar nicht so, keine Ahnung, gar nicht so happy mit Palacios seid.
Ja.
Wunderbar.
Cool. Schließen wir es damit mal ab,
yes, sir.
Bevor
yes,
wir noch.
Aber das ist geil, ich finde das auch geil. So, letztendlich, wir sind ein Podcast für euch. Wir machen das, was ihr hören wollt und wir wissen, dass ihr auch einfach Name-Dropping hören wollt und über die kritischen Personalien reden wollt. Und für uns bietet das auch hier die Möglichkeit, da nochmal unsere Meinung cool zu tun, einfach einen schönen großen Rundumschlag zu machen und euch da auch nochmal ein bisschen abzuholen, was so die, ja, vielleicht kritischen, vielleicht auch super positiven Personalien am Wochenende angeht. Wir gehen mal weiter zum VfL Wolfsburg, die am Ende 3:1 in Bochum gewinnen. Und ich frage dich, wie fandst du das Spiel? Wir haben es ja im Watchalong geschaut auch.
Ja, genau, war im Watchalong in der Konferenz. Ich will es ganz kurz machen. Ausgeglichenes Spiel, was Wolfsburg durch Qualitätsunterschiede entscheidet.
Perfekt. Wir machen weiter mit Union.
Nein, ja, oder?
Also ohne Spaß, wir machen das wirklich kurz, weil es ist legit genau das. Es ist, Bochum war vielleicht, finde ich sogar, die leicht bessere Mannschaft. Was Kampf angeht, was rausgespielte Chancen angeht, etc., hat noch mehr Ballbesitz, XG war relativ ausgeglichen, Schüsse waren relativ, oder Schüsse sogar auf der Bochumer Seite am Ende, aber es hat letzten Endes einfach die Qualität durchgesetzt und dass Amura und Wind geile Kicker sind, das haben wir euch in den letzten 3 Wochen auch schon hier im Podcast des Öfteren mal gesagt, dass man die eintüten sollte. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Also vor allem Amura, Bro, der Pass auf Thiago Tomás, das ist wirklich einfach ganz großes Kino. Das ist genau so ein Pass, den Xavi Simons letztes Jahr Trademark-mäßig oft gespielt hat. Es ist so geil, da steckt so viel Qualität dahinter. Und du kannst es ja auch einfach nicht verteidigen. Ich meine, wir hatten zwei, drei andere Aktionen, wo Medic und Wittek in der Defensivlaufbewegung nicht so glücklich aussahen. Aber was willst du bei so einem Pass verteidigen? Der spielt da einen Trivela-Pass, 30 Meter außerhalb von der Box, scharf Richtung Elfmeterpunkt. Thiago Tomás nimmt den mit dem starken Fuß an und hämmert ihm einen schwachen, einen langen Winkel. Bro, was willst du machen? Also das kannst du ja nicht besser verteidigen. So, wendet es einmal, dann steht er richtig und macht noch den Elfmeter am Ende weg. Und dann verlierst du das Ding 3-1. Es ist aber auch ein Spiel, wenn das hier am Ende 1-1 ausgeht, beschwert sich auch keiner, weil, wie du sagst, es war sehr ausgeglichen.
Muss aber zu Wind oder zu Wolfsburg XG generell auch dazu sagen, dass er halt natürlich auch erstmal den Elfmeter schießt, was ja schon mal, ich glaube.
Und der Nachschuss auch.
Nur 7-5 und dann Nachschuss sind ja wahrscheinlich fast 100. Also, das ist natürlich auch mal ordentlich XG. Also da bist du ja schon bei fast 1,6, 1,7 oder genau. So.
Genau, der Elfmeter sind ja 0,75 und dann kommt mit Sicherheit nochmal 0,8 dazu, weil Torwart liegt am Boden, er muss ihn nur reinschieben.
Ja, deswegen, und wie viel haben die dann insgesamt schon, ne?
Also, ja. Deswegen. Also wenn wir das abziehen, dann sind wir so bei einem XG. Ja, das kommt ungefähr hin, ja.
Bochum hätte mehr verdient, aber ja, Wolfsburg hat sich durchgesetzt, was soll man sagen.
Ja. Was wir immer hier gerne als Floskel oder als Term benutzen ist, ändert sich irgendwas an unserer Ansicht? Nö, also Bochum bleibt weiterhin relativ uninteressant, kommen halt über Kampf, aber haben die Qualität nicht. Und Wolfsburg ist für die nächsten Wochen weiterhin eine super attraktive, geile Mannschaft. Auch wenn er nicht gut gepunktet hat oder nicht mega gut gepunktet hat in dem Spiel, ich will nochmal Jakub Kaminski rausheben, ich finde den einfach überkrass. Also ich sag's nochmal, holt euch Jakub Kaminski, der ist so geil.
Ja, der nervt mich aber langsam. Also der kann auch mal wirklich jetzt ein richtig geiles Spiel
dazwischen haben. Der ist der Anti-Itakura. Der performt geil und punktet aber nicht so, wie er eigentlich punkten sollte. Das müsste eigentlich jemand sein, für die Leute, die sich erinnern, Baku sag ich schon, Wolfsburg hatte mal eine Serie, wo die 7-8 Spiele in Folge zu 0 gespielt haben, wo Baku gepunktet hat wie Prime Messi. Das erwarte ich, also das ist bei Kaminski nach den Spielen nicht unabsehbar. Ich bin mal sehr gespannt.
Ja, tut sich noch ein bisschen schwer. Hat gefühlt jedes Spiel auch einmal Großchance vergeben drin. Also. Nervt.
Ja. Neu formierte Dreierkette zum Abschluss. Wavro kommt rein, hat auch ein passables Spiel gemacht. Aber ich fand jetzt weder Wavro noch Koulirakis irgendwie sonderlich überzeugend von dem, was wir gesehen haben. Von daher, lassen wir das mal stehen. Wind bleibt weiter eine Kaufempfehlung. Vor allem für den Preis bei uns wurde der einfach um 10 Millionen fast overpaid. Das ist so crazy. Also der 11 Wagwert oder so und wird für über 20 gekauft. Machst du einfach nichts. Hast du drauf geboten?
Nö.
Ja, ich habe
18-Mann-Kader aus Versehen.
Ja, ich auch. Es ist so nervig, gell? Naja. Was auf jeden Fall auch nervig war, war die 2-1-Niederlage von Union Berlin oder von Dortmund für die Dortmund-Besitzer am Samstagmittag. Hätte, glaube ich, keiner erwartet, dass es ein schweres Spiel wird. Haben wir alle erwartet. Aber dass der BVB, nachdem sie in der Champions League Celtic damit 7-1 wegklatschen und ich mache noch ein Reel und sage, ey, das ist der gefährlichste BVB seit langem. Und dann droppen die da so einen Stinker in Köpenick und verlieren am Ende wirklich verdient mit 2-1. Auch wenn wir in der zweiten Halbzeit die dominantere Mannschaft war und am Ende auch 68% Ballbesitz hat. Union hat den doppelten XG, die doppelte Anzahl an Schüssen und waren hier einfach straight up die bessere Mannschaft. Mit 185 Pässen das Ding verdient gewonnen am Ende.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich muss ein bisschen mehr edgy sein in der Preview, die wir mittwochs machen. Weil so gefühlt ist das genau das Prototyp-Spiel, was Dortmund richtig schwerfällt. Gegen Union ist es sowieso schon mal auswärts.
Du hast dich nicht getraut. Du hast nämlich die Ansätze in der Preview gecallt, aber du bist nicht all-in gegangen. Am Ende hast du gesagt, oh, ich überlege sogar, das auf Platz 3 zu setzen bei den Matchups, weil man trotzdem denkt, Dortmund muss es doch machen. Aber eigentlich dein Grundgedanke war komplett richtig.
Ja, ich hatte es, glaube ich, auf Platz 4, wenn ich hier nochmal meinen Zettel sehe.
Bayern war 3 und dann war Dortmund 4. Bei mir waren es sogar Platz 5.
Ja, und da kannst du vielleicht sogar echt noch ein schlechteres Matchup draus machen, weil sich Dortmund halt so schwer gegen solche Mannschaften tut und man es auch einfach gesehen hat. Außerdem gefällt mir Union ähnlich wie bei Augsburg. Ich mag den Fußball nicht besonders gern, aber so wie sie ihn spielen, ist er sehr erfolgreich und kann eben auch Dortmund so schlagen. Und du hast eben die Statistiken genannt. Wenn man mit dem Ansatz sogar noch deutlich überlegen ist gegenüber einer Champions-League-Mannschaft, dann hat man alles richtig gemacht und wenn wir wieder darauf eingehen, macht es die Mannschaft für mich jetzt interessanter. Union stückweise, ja.
Für mich ja, ohne Spaß. Für mich macht es Union deutlich interessanter.
Und teilweise auch die Offensive. Die Mittelfeld brauchen wir nicht drüber reden. Völlige Deadzone. also Khedira geht auch wieder mit 51 Punkten raus. Kämmerlein hat 57. Gehe ich komplett raus. Aber so Kandidaten wie ein Vertessen, wie ein Hollerbach und so, die strahlen einfach irgendwie so eine Gefahr aus. Ich finde das zwischendurch mal ganz cool. kann man, glaube ich, mal drauf gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel die beiden kosten. Gut, Hollerbach ist bei 11, das ist mir definitiv zu viel.
Kämmerlein nimmst du bei 4 sein, glaube ich.
Ja, Vertessen ist zum Beispiel bei 5. Also, keine Ahnung, kann man
der ist ganz cool.
Für mich, finde ich, mal machen.
Ja.
Und bei Dortmund, ich habe es beim Watch Along schon gesagt, Riasol ist ein Macher. Ich liebe den Typen. aber sonst, ja, Dortmund ist einfach das Bundesliga-Gesicht. Ich hab's dir gesagt, die nehmen einfach die Champions League unfassbar ernst. Und in der Bundesliga wollen sie es ernst nehmen, aber sie kriegen es nicht hin.
Ja, es war wirklich ein Kackspiel. Also es war wirklich, Union ist ekelhaft zu bespielen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Die wirklich zu brechen ist sauschwer defensiv, aber Dortmund war ja nicht mal vom Spielansatz her, gerade in der ersten Halbzeit, irgendwie dominant. Die haben gar keine Dominanz auf den Platz bekommen. Die sind gar nicht ins letzte Drittel gekommen. Und Union hat das einfach so easy wegverteidigt und führen damit 2-0 zur Halbzeit. Da merkst du halt in der zweiten Halbzeit, dieses intensive Union-Spiel lässt dann so ein bisschen Körner und die tun sich schwer, das Ganze weiterhin zu halten. Aber die waren halt trotzdem nicht schlecht in der zweiten Mannschaft. Wie gesagt, das war einfach perfekte Effizienz. Die haben den BVB schön machen lassen im toten Bereich, wo es keinen interessiert. Haben letztendlich super wenig zugelassen. Und für mich ist auch gerade dieses Defensivkonstrukt unter Bo Svensson wieder super geil. Ist ein geil, keine Ahnung, ich fühle Kevin Vogt halt weiter nicht, aber Diogo Leij zeigt halt wirklich Woche für Woche, dass er das Geld zu 100% wert ist und er ist einfach so der neue Danilo Döki, der in den letzten Jahren auch so seine 25, 30 Millionen mal wert war. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht ganz wert, aber das ist halt for real ein 20 Millionen Verteidiger, wenn man das auf den Average runterbricht. Deswegen Diogo Leij auf jeden Fall jemand, den man nochmal sehr positiv hier rausheben sollte, auch wenn es ein Lucky Assist war an der Stelle.
Ja, definitiv. Kurze Frage noch. Ich meine, wir haben ja eben drüber geredet. Palacios, weißt du nie, wie oft er spielt? Bei einem Brand, weißt du, spielt er immer. Wenn du dich zwischen beiden entscheiden müsstest, objektiv.
Ich habe eben, also Brand, No-Brainer für mich. Wäre ich safe bei Brand. Ich habe eben überlegt, hätte ich lieber Nico Schlotterbeck oder Palacios? Da wird es bei mir im Kopf schwer. Ich glaube, ich würde ganz knapp mit Nico Schlotterbeck gehen. Aber
wegen der jüngeren Vergangenheit ist das nur so eng. Wenn Dortmund jetzt 2-0 gewinnt und Schlotterbeck macht 150, dann machst du dir gar keine Gedanken.
Ja, na, wir zwei sind schon gut da drin, das Ganze auch immer perspektivisch zu sehen. Ich habe nur irgendwie, keine Ahnung, mir macht Dortmund echt so ein bisschen Sorgen aktuell, gerade in der Bundesliga, weil sie außerhalb von dem Frankfurt-Spiel am ersten Spieltag nie wirklich mehr die Dominanz auf dem Platz bekommen haben. Und ich weiß nicht, irgendwie machen mir die echt ein bisschen Sorgen. Aber ich, wie gesagt, also Brandt und Schlotterbeck hätte ich trotzdem lieber als Palacios. Das wäre zum Beispiel, wo ich jedem draußen empfehlen kann, wenn ihr diesen Swap machen könnt, do it. Würde ich gar nicht überlegen.
Ich meine, wenn man jetzt auch in die Zukunft guckt, nächstes Spiel nach der Länderspielpause gegen Pauli ist No-Brainer. Das ist natürlich ein interessantes Spiel für Dortmund. Ja. Aber dann auswärts gegen Augsburg. Ich sag dir ganz ehrlich, nach dem, was ich jetzt bei Augsburg-Gladbach auch gesehen habe, die können genau denselben Abfuck-Fußball wie Union spielen. Das wäre schon wieder ein Matchup. Wäre ich jetzt im Wissen, wie es jetzt gelaufen ist, schon wieder sehr vorsichtig.
Ja, fair. Ja, keine Ahnung. Union ist halt Bundesliga-mäßig wieder super effektiv unterwegs. 6 Tore geschossen, nur 4 kassiert. Ist halt einfach mega stark. Wird's für Kickbase, also ich meine, die haben ja noch kein einziges Spiel verloren, glaube ich, dieses Jahr. Doch, vor 2 Spieltagen gegen Gladbach, stimmt, mit 1-0. Aber ansonsten haben die noch kein einziges Spiel verloren. Und trotzdem ist das einfach keine Mannschaft, die irgendwie Kickbase-mäßig raussticht. Also ich bin da weiterhin vorsichtig, sag aber trotzdem, gerade in Spielen, wo man eigentlich so zu null irgendwie erwarten kann, kann man auf jeden Fall mal wirklich cool auf günstige Unioner gamblen. Ich würde mir jetzt aber nicht da eine Menge Kapital reinsetzen und ja, außer bei Diogo Leij, weil man einfach weiß, was man bekommt.
Ja, Heimspiele. Also, das ist für mich auch der
Call. Definition, ja.
Also, letztes Spiel gegen Hoffenheim 2-1 gewonnen, davor gegen Pauli 1-0 gewonnen. 3 Spiele, 3 Siege zu Hause. In 2 Spielen wird die Heimat gecallt. Nice. Dann gegen Frankfurt.
Oh, Mama Wusch, Alter. Auf den freue ich mich später schon, hier zu schnacken. Wir gehen mal weiter zu deinem Herzensverein, zu Werder Bremen. Wie ist das Spiel gelaufen?
Ja, total ausgeglichen. Es ist schwierig. Ich habe auch wieder, ich mache immer den Fehler und gucke bei Instagram in die Kommentare rein unter dem Match Abpfiff-Post und da kommt halt immer die große Scheiße. Werder raus, Duxch raus, alle raus. Der Hausmeister sollte am besten rechter Flügel spielen.
Brennt eure Trikots. So ein Kackbein. Ja,
also diese Kommentare schreibe ich, ich hasse es. Aber zum Spiel selbst, ich habe, glaube ich, die letzten 30 Minuten dann Einzelspiel geschaut, weil ich war völlig im Tunnel. Das tut mir auch nochmal leid im Nachhinein an die Stream-Zuschauer. Ich war mit 3 Spielern plus so enges Matchup einfach zu invested irgendwann. Dass es ein bisschen zu sehr gekickt hat. Zum Spiel ist wenig zu sagen. Ich glaube, das kann genau andersrum auch ausgehen. Wenn Freiburger den Fuß so hinhält, wie es Friedel bei Doans Schuss gemacht hat, natürlich darf er nicht in die Situation kommen. Trotzdem, ja, vielleicht kann man sagen, verdienter Freiburg-Sieg, aber Bremen hatte halt sehr viel Totenballbesitz, hat es offensiv nicht hinbekommen. Freiburg hat es eigentlich auch nicht so richtig offensiv hinbekommen. Ja, ist, wenn wir wieder drauf gehen, ändert das was? Gar nichts.
Es war ein 0-0-Spiel. Also, es war ein absolutes 0-0-Spiel. Also, es war auch in allen Metriken total ausgeglichen. Wie du sagst, Bremen leicht bevorteilt, was den Ballbesitz angeht, aber nicht, dass ich es irgendwie markant sehe, sondern beide Mannschaften hatten ganz gute Phasen, beide Mannschaften hatten Druckphasen und letzten Endes entscheidet dann einmal die individuelle Qualität von Leeds Doan das Spiel fertig. Damit ist hier wirklich alles erzählt.
Ja, auf Bremer Punkte will ich zum Beispiel gar nicht eingehen. Die sind, weiß nicht, völlig irrelevant bei dem Spiel und ich glaube, bei Freiburg kann man noch kurz sagen, dass Lienhardt und Ginter halt interessant sind.
Aber ansonsten, wenn du es umdrehst, wenn wie du sagst, wenn Bremen einfach dieses Lucky-Tor macht, dann sind die Punkte exakt gespiegelt. Also dann hättest du genau dieselben Punkte auf der anderen Seite. Also beide Mannschaften haben exakt gleich gespielt.
Ja, kann man definitiv so sagen. Und ich finde, für zu Null sind das bei Freiburg, besonders hier so was Osterhage, Dingschi, Adamu und so weiter betrifft, echt gar nicht so gute Punkte. Auch ein Kübler und ein Günther haben gestartet, die beide nicht mal 80 Punkte gemacht haben.
Ja.
Mit zu Null plus Verteidigerbonus und so, das ist schon schwach.
Ja, deswegen, auf jeden Fall. Du hast bei Freiburg weiterhin so dieses Viereck, nenne ich es jetzt mal, aus Leeds Doan, Grefo, Ginter, Lienhardt, die immer ihre Punkte machen werden, unabhängig von den Gegnern, unabhängig von zu Null etc. Außerhalb davon ist es halt wirklich sehr, sehr, sehr teamabhängig. Junior Adamu, auf jeden Fall noch jemand, auf den ich kurz hier mit dir eingehen will. Da habe ich im Rückblick nicht die Zeit zu gehabt. Gregoritsch ist ja jetzt zurück. Ich mache es aber kurz. Also für mich wird Junior Adamu weiterhin der absolut felsenfestgesetzte Neuner sein und ich würde keinen Gregoritsch kaufen und ich würde auch nicht deswegen Junior Adamu verkaufen.
Ich habe nicht mal mitbekommen, dass Gregoritsch zurückkommt und es interessiert mich auch gar nicht.
Ich habe so viele Nachrichten bekommen, soll ich Adamu jetzt verkaufen, wenn Gregoritsch zurück ist? Ich weiß auch gar nicht, wo die Leute den Gedanken herholen, dass Adamu jetzt gedroppt wird. Ich glaube, der hat fast jedes Spiel durchgespielt. Ich wüsste nicht, also, wie man überhaupt auf den Gedanken kommt, dass der jetzt da rausrotieren sollte.
Ja, wenn Neuner durchspielt, ist das immer ein Statement für den jeweiligen Spieler. Also, das war auch in letzter Zeit oft ein Statement, dass Duxch einigermaßen früh ausgewechselt wurde, weil man gute Alternativen hatte. Aber wenn Adamu eben auch gegen Bremen komplett durchzockt, dann, weiß nicht, sehe ich gar nicht, den abzugeben.
Definitiv, ja. Nur um das erwähnt zu haben. Letzten Endes kostet er trotzdem 14 Millionen, ist nicht der allerkrasseste Punkte, aber etwas, was wir beide auch schon öfter mal sowohl im Stream als auch im Pod gesagt haben, Stürmer musst du einfach darauf pokern, dass er irgendwann trifft. Das klingt dumm, aber du wirst bei einem Stürmer nicht dauerhaft irgendwie einen 70, 80 Punkte-Spiel erwarten können, sondern in den meisten Fällen machen die halt ihre 30, 40 und dann ist mal wieder ein Scorer dabei, dann ist mal wieder eine Nullnummer dabei, wieder ein Scorer dabei und dann kommen sie am Ende trotzdem auf ihren, keine Ahnung, 90er, 100er Average. So wird es bei Junior Adamu auch sein. Also da dürft ihr euch nicht darauf, wenn er jetzt noch 5 Spiele in Folge einen roten Balken macht, dann wird er ab und zu mal wieder einen Hattrick machen oder sonst was. Und gut, jetzt eher unwahrscheinlich bei Freiburg, aber mal ein Tor machen, noch mal ein Tor machen etc. Und wird mit Sicherheit auch immer von den Teampunkten einigermaßen profitieren. Also er wäre mir die 14 Millionen trotzdem wert.
Ja, die, also man kann einfach generell sagen, die Preis-Leistungsdichte im Sturm ist halt deutlich, deutlich geringer, als was Mittelfeld und Verteidigung anbetrifft. Die würde ich jetzt gar nicht so vergleichen, ich wüsste gar nicht, was ich da nehmen würde, wahrscheinlich sogar eher Mittelfeld, aber Angriff musst du einfach, du kannst nicht erwarten, einen Angreifer zu kaufen und dann macht er dir viel mehr Punkte als das, was du bezahlt hast. Du musst beim Stürmer immer ein bisschen tiefer in die Taschen greifen und auch mal ein paar Spiele hinnehmen. Das haben wir jetzt aber schon ein paar Mal gesagt, auch am Anfang, als Boniface nicht getroffen hat.
Es kommt auch selten bis nie vor, dass du einen Stürmer extrem underpriced kaufen kannst. Also das letzte Mal, wo das der Fall war, war wahrscheinlich Guirassy und Boniface letztes Jahr. Selbst für einen Omar Mamouche musstest du am Anfang des Jahres, also Anfang der Saison, deine 30 Millionen bezahlen, was er natürlich auf jeden Fall wert ist, aber das hätte auch in die Hose gehen können. Ich meine, andere Spieler, die so doll performen, die können auch mal, keine Ahnung, 10 Millionen kosten und dann so gottlos steigen oder ein Xavi Simons letztes Jahr von 25 auf 40 hochgehen. Beim Sturm ist halt der Grundpreis schon immer deutlich teurer, weil eben einfach der Need da ist, weil es halt eben nicht so viele gibt.
Ja, das geht fast nur zu Saisonbeginn, wenn ich auch an Modest zurückdenke. Also das müssen schon einfach so Tendenzen sein, die man direkt zu Start erkennt. Also zwischendurch klappt das dann nicht mehr.
Ja, so sieht's aus. So, bevor wir ins Topspiel reingehen, eine kleine Mini-Pause. Wir sind gleich wieder da. Und damit gehen wir rein ins Bundesliga-Topspiel. Das haben wir hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in der Fernschuss-Podcast-Konstellation geschaut, denn Jakob war auch dabei. Punktemäßig lief's für mich, Jakob und mich sehr gut, weil wir mit zwei Mainzern jeweils reingegangen sind. Du hattest mit Vasil den einzigen Pauli-Spieler in unserer Dreierkonstellation. Das lief eher weniger geil, aber das war auch wirklich, wenn du das schlimmste Spiel für einen Torwart skizzieren müsstest, was in irgendeiner Art und Weise möglich wäre, dann wäre es das Spiel für Vasil gewesen.
Ja, ich habe mich am Samstag, das hat man mir auch angesehen und das hat man auch gehört. ich habe mich noch nie so fehl am Platz gefühlt. Dieses allein das Topspiel Pauli gegen Mainz zu schauen, ist schon eine wilde Nummer. Aber dann eben auch noch, wie du schon sagst, mit Vasil reinzugehen, der im Nachhinein auch noch den Fehler vom Gegentor bekommt. Was ich, wie gesagt, wir haben es zu dritt auch drüber gesprochen, was wir jetzt nicht so großen Fehler irgendwie fanden, weil ich habe auch die ganze Zeit gesagt, Burkhardt, wenn er nicht hingeht, dann kann er ihn mit der Brust annehmen und das Ding irgendwie Volley einschweißen, wenn Vasil nicht direkt hinter ihm steht. So nimmt er halt den Kopf aus geistesgegenwärtigen Gründen, weiß er irgendwie, dass Vasil direkt hinter ihm steht. Hat er auch einfach gut gemacht, muss man auch sagen. Ja. Aber für mich hat das wenig mit dem Torwart zusammengehangen. Sonst, was soll ich zu dem Spiel sagen? Ich war generell für Pauli. Wenn ich keinen Spieler gehabt hätte, wäre ich auch für Pauli gewesen. Deswegen hat es mich noch mal mehr aufgeregt, weil Pauli auch ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, gute Anlagen gezeigt. Ich finde, die sind oft in den Strafraum gekommen, auch zu einigen Schussaktionen, die auch locker zu ein, wenn nicht sogar zwei Toren hätten führen können. Und Mainz macht einfach drei Konter und drei Tore. Es hat sich ein bisschen angefühlt, wie Frankfurt gegen Bayern zu schauen, nur auf einem niedrigeren Niveau. Nur, dass eben Pauli keine Tore gemacht hat und Bayern Tore gemacht hat aus ihrer Dominanz. Aber ja, Mainz hat fast ähnlich wie Frankfurt die Dinger so weggemacht und dann war für Pauli halt auch einfach nicht mehr drin an dem Abend.
Ja, das war wirklich ein Muster, was es an dem Wochenende hier vermehrt zu beobachten gab. Also das Augsburg, wobei Augsburg war jetzt nicht so schlecht, aber Wolfsburg, Union und das Mainz-Spiel würde ich alle drei in eine Schiene stecken, nämlich es hat letzten Endes einfach die andere Mannschaft unglaublich effizient gespielt und die Dinge alle weggemacht. Ein Stat, oder was heißt ein Stat, eine Metrik, die man da in Betracht ziehen kann, die ich auch letzte Woche schon hier reingeworfen habe, ist die das Attacking Momentum, also einfach wann oder wie drückend ist eine Mannschaft bezüglich der offensiven Aktionen. Du siehst das wirklich in dem Spiel, Pauli hat eigentlich das ganze Spiel nach den zwei Toren am Anfang, die haben sie halt recht früh gefressen. Danach hatten die totale Spielkontrolle, haben mir das komplette Spiel gemacht, kamen zu unglaublich vielen Abschlüssen, am Ende 19 Schüsse gewesen, die Zentner da alle rausklatschen durfte. Es war ein Traum als Zentnerbesitzer.
Mainz das war das Schlimmste daran, dass wir beide Torhüter hatten.
Alter,
und ich hatte und den. Tobis Torwart, ich sehe Zentner, hast du quasi nur fliegen gesehen. Hast du mehr in der Luft gesehen, als im Tor stehen. Und Vasil hat nur den Ball aus dem Tor geholt.
Also, Liebe an alle da draußen, die jetzt gerade Zentnerbesitzer sind und dieses Spiel mit mir gesehen haben. Junge, it was a blast. Es gab gefühlt nichts Geileres, als einen Torwart in dem Spiel zu haben, wenn du nicht Vasil hattest. Wie gesagt, Mainz spielt am Anfang einfach zwei Kontersituationen perfekt aus, dann macht Pauli das komplette Spiel, dann hat Mainz einmal ganz kurz eine kleine gute Phase in der zweiten Halbzeit, belohnt sich sofort, machen das 3-0 und dann dümpelt das Spiel vor sich hin und Pauli macht aber weiterhin das Spiel. Mainz einfach total abgeklärt, abgezockt und alles weggemacht, was sie in den letzten Wochen nicht zeigen konnten. Ich habe auch vor dem Spiel rausgehoben, Mainz hat noch kein einziges Kontertor in der Saison hier gemacht, jetzt haben sie sogar zwei gemacht und ja, es ist einfach auch völlig absurd, dass Mvene da so einen Laserball auf den Fünfer spielt. Johnny Burkhardt lässt ihn da wirklich in Robert Lewandowski-Manier über den Kopf rutschen. Es war krank. Mainz hat wirklich in diesen Aktionen, wenn du nur diese drei Tore anguckst, denkst du, das ist eine Mannschaft, die in Europa mitspielt. Aber haben halt ansonsten nicht stattgefunden. Das war halt absurd. Ich will nochmal, ich meine, letztendlich juckt es keinen, aber ich will trotzdem Vasil da in Schutz nehmen, weil für mich ist auch kein Fehler vor Gegentor. Normalerweise, wenn so ein Ball in Richtung Fünferkante kommt, jeder Stürmer, und das heißt jeder Stürmer, normalerweise kommt der Ball dann so auf Brusthöhe an, der Stürmer nimmt ihn mit der Brust runter und versucht dann in der Drehung abzuschließen. Wenn du als Torwart dann sofort am Mann bist und den Winkel verkürzt, ist es eigentlich sogar richtig gutes Torwartverhalten, da rauszugehen. Woher soll Vasil wissen, dass, wie du sagst, Burkhardt so einen Geistesblitz hat und da wirklich in Prime R9-Manier das Ding über den Kopf rutschen lässt? Das war einfach eine unglaubliche Aktion. Und ich finde es dann auch einfach gemein, Vasil gegenüber da einen Fehler vor Gegentor zu geben. Woher soll er denn checken, dass Burkhardt da mit einem Kopfball, mit dem Rücken zum Tor einen Chip auspackt? What the fuck? Aber naja,
ja,
ändert definitiv am Ende nichts. Ich glaube, die zwei meistvergebenen Spieler bei Pauli sind Vasil und Smith, beide mit Fehler vor Gegentor. Also die Pauli-Besitzer an dem Wochenende mit Sicherheit nicht allzu glücklich gewesen. Ich glaube, damit ist zu dem Spiel alles gesagt. Oder gibt es noch irgendjemanden, den du da irgendwie positiv rausheben willst? Ich persönlich aber nicht.
Nein, Mainz wird das nicht replizieren. Ich finde, Pauli hat eine coole Grundlage, auch für den Trainer, damit zu arbeiten und einfach daraus zu lernen, vielleicht dann Spiele doch eher so anzugehen wie gegen Freiburg.
Das glaube, Problem dass für Pauli noch viel das war halt, sind. Das ist halt ein Heimspiel für Pauli gewesen. Und ich glaube, die Fans hätten es auch nicht geil gefunden, wenn du Mainz hier den Ball lässt. Das ist ja auch einfach, da entsteht so eine Dynamik. Ja, du willst was zeigen, du willst diesen Ballbesitzfußball spielen. Ich gebe dir aber recht, Pauli, wenn du das einfach umdrehst und Mainz das Spiel dominiert und Pauli die Kontersituation geht, hätte das genauso 3-0 für Pauli ausgehen können. Das hat man letzte Woche gegen Freiburg gesehen. Also ich gebe dir da voll recht. Es ist halt einfach letzten Endes auch immer so ein bisschen Psychologie, weil du hast ein Heimspiel, du willst deinen Fans was zeigen, du willst dich auch beweisen und ja, ist das letzten Endes in die Hose gegangen, weil Mainz da einfach effizient dreimal auskontert.
Kurze Prognose noch, wie viele gelbe Karten macht Kor diese Saison?
Ach Junge, das ist echt... Also in dem Spiel, der hätte schon wieder allein in dem Spiel 4 gelbe Karten sehen können. Das ist wirklich
absurd. Es ist einfach ekelhaft. Also
ja, es ist näher. Also ich für mich würde das richtig abfucken. Weil es sind ja auch nicht irgendwie mega-gelbe Karten oder taktische Foul-gelbe Karten oder Trikotzupfer. Nee, der senst ja konstant über diesen Platz hin und her. Das ist wirklich absurd.
Ja, das wollte ich noch kurz angesprochen haben, weil ich glaube, der Name ist jetzt auch verdienterweise so oft rumkursiert. Ich kann den Typen, ich konnte ihn vorher schon nicht ab. Das weißt du, ich konnte ihn schon seit Ewigkeiten nicht ab. Aber dass er diese Saison noch mal richtig am Kochen ist, das stresst mich noch mehr.
Ich hasse ihn. Überragend. Ich will noch als allerletztes, dann können wir weiterziehen zum Sonntag, Amin Dousif rausheben. Ich fand ihn einfach sehr, sehr geil auf der Halbposition, weil er eben einfach so ein bisschen diese körperliche Robustheit mitbringt, eine geile Athletik, Physis mitbringt. Und Hong war halt bisher jemand, der da immer so im luftleeren Raum rumgehangen hat und gar nicht zum Spiel gefunden hat, eher so im Interplay dann gut war. Amin Dousif liefert den nochmal eine andere Komponente, das harmoniert auch, wie ich finde, ganz gut mit Johnny Burkhardt. Also mich würde es eher stark wundern, wenn er im nächsten Spiel nicht wieder startet. Nur das nochmal als abschließendes Ding. So ein kleiner Spieler, als kleiner Gamble. Ich glaube, nächstes Spiel ist recht hart für Mainz. Ich habe es gar nicht, ich glaube, Leipzig daheim. Also,
ich checke kurz.
Ja, müsste Leipzig daheim sein. Gibt schwierigere Gegner, gibt leichtere Gegner, wollte ich sagen, aber wäre auf jeden Fall jemand, den man sich mal für einen günstigen Preis eintüten könnte. Wir gehen rein in den Sonntag, beginnen mit dem FC Heidenheim gegen RB Leipzig. Wir haben es beide nicht komplett gesehen. Ich habe die letzten 45 Minuten gesehen, Paul eigentlich die ersten 45 Minuten. Ich glaube aber, die beiden Halbzeiten spiegeln sich recht ähnlich. Leipzig ist die, ja, qualitativ bessere Mannschaft. Heidenheim versucht mitzuhalten, hat auch sehr, sehr viele Abschlusssituationen und am Ende setzt sich auch hier einfach die Qualität der Individualspieler bei Leipzig durch.
Ja, es hat mich, also ich hab nicht den Anfang gesehen, ich habe auch das wirkliche Ende dann gesehen, aber es hat mich einfach nur aufgeregt. Ich habe mir gedacht, dass es gut war, dass ich nur die letzten 20, 30 Minuten gesehen habe, weil mich das davor nur aufgeregt hätte. Auch hier macht Heidenheim den Club nicht deutlich cooler finde als Leipzig. Ähnlich wie bei Pauli, das echt ein gutes Spiel, eine gute Performance gegen natürlich einen viel stärkeren Gegner, aber das, was Heidenheim da gespielt hat, muss für ein Tor reichen und ich muss auch noch mal, ich glaube, ich habe das letzte Episode schon gesagt, ich muss noch mal zurücknehmen, was wir über Heidenheim vor der Saison gesagt haben. Die kriegen das einfach hin und ich finde es legit, das so zu sagen, wie wir es gesagt haben, aber die kriegen die Doppelbelastung voll hin. Ich finde sehr attraktiv, was sie für einen Fußball spielen. Die werfen sich voll rein, haben richtig coole Spieler verpflichtet, die alle on-spot funktionieren. Also ja, big Respekt einfach an Frank Schmidt, der das einfach super macht. Und ja, das wollte ich nochmal loswerden. Also ich glaube, Heidenheim ist einfach eine gute Filler-Mannschaft in der Bundesliga. Und ich glaube nicht, dass sie viel mit dem Abstieg zu tun haben werden. Wenn man jetzt Heidenheim, Bremen, Mainz oder so vergleicht, also sind alles für mich Mannschaften, die legit vom Preis her irgendwie in derselben Kategorie für mich tendieren.
Ja, auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall mal sagen, Hut ab vor Heidenheim, war auch eine Mannschaft, die ich vor der Saison auf einen Relegationsplatz getippt habe. Da sind sie aktuell weit von entfernt vom Spielerischen her. Spielen das sehr gut und haben für mich auch aktuell überhaupt gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Ich finde es trotzdem teilweise von der Rotation ein bisschen dubios. Also, dass jetzt auch wieder ein Leo Cienzer nicht gestartet ist, das kannst du eigentlich, finde ich, nicht bringen, gerade in so einem Spiel. Und ich finde auch nach Einwechslung war Leo Cienza wieder der gefährlichste Mann offensiv bei Heidenheim. Ja, also der ist wirklich geil, der hat richtig, richtig geile Dribbling-Aktionen. Der ist super gut am Ball, der hat eine unglaublich gute Technik. Also das ist eigentlich jemand, der so vielversprechend ist, aber einfach nicht konstant diese Chancen bekommt. Ich weiß auch gar nicht so unbedingt, warum. Also klar, man muss auch immer so ein bisschen auf Belastung achten, aber keine Ahnung, wir sind am Anfang der Saison. Du siehst ja auch bei anderen Mannschaften, dass Spieler dann konstant mal durchspielen können. Und Bro, also bei allem Respekt gegenüber Mikkel Kaufmann und Traoré auf den Flügeln, aber nee. Wirklich einfach nee, also wirklich nee.
Traoré fühle ich auch null.
Ja, also ich verstehe das, dass du Manu im Busch spielen willst, er macht's auch geil, er muss da Traoré rausschmeißen. Ich check das auch, dass der letztes Jahr wirklich ein sehr, sehr guter Spieler für Heidenheim war und auch einen guten Job gemacht hat, aber Für mich kann nur entweder Busch oder Traoré spielen. Das, ich weiß nicht, ich fühle das gar nicht.
Ja, fühle ich auch nicht so richtig. Ich glaube, dann kann man auch besser mit Conte über
den Flügel. Ja, gib mir Conte und Cienza. Conte auch einfach, ich meine, Conte ist wirklich, also Contes Endprodukt, Freunde, wenn ihr den mal öfter spielen seht. Also, Paul, du kennst ihn auch noch aus Paderborner Zeiten. Der Mann, wenn ihr denkt, dass Jeremy Frimpong einen schlechten Abschluss hat, dann habt ihr noch nie Jeremy Sörloth Conte spielen sehen. Der Mann kann nicht schießen. Das ist wirklich, das ist grauenvoll. Das ist einfach Jeremy Frimpong Athletik gepaart mit Carazo Abschluss. Ohne Spaß.
Aber es ist trotzdem insane, was der für ein Topspiel hat. Also, komplett. Frimpong beschleunigt ja wie kein anderer Spieler, aber Conte hat ja noch diesen, weiß ich nicht, diesen Usain Bolt Topspeed, Alter. Der kommt ja auch erst ab ein paar Metern dann auf die Maximalgeschwindigkeit. Aber der ist ja wirklich. Ich würde mal gerne einfach sehen, der soll mal einen ganzen Sprint über eine Hälfte machen. Einfach nur grundlos.
Ich sag, der einzige Spieler, den ich auf einem 100-Meter-Race schneller sehe, ist Alphonso Davies. Ich glaube, Alphonso Davies ist ein noch krasserer Athlet. Aber für mich kommt dann direkt schon Traoré. Ich glaube, die beiden, die beiden hält keiner in der Bundesliga. Da gehe ich voll mit.
Kurz nochmal, um auf Leipzig zu gehen. Drei Spieler, die jetzt schlecht gepunktet haben, wo ich nur einmal die Sorge nehmen will. Simmons, Sesko und Raum. Die werden wieder gut punkten. Das ist halt einfach nur kein Spiel für die gewesen, bevor da alle wieder in den Verkaufswahn kommen. Und Klostermann, 4 von 6 Spiele gestartet.
Digga. Das ist so krass.
Ich hab's ja. euch gesagt.
Das ist so krass. Wir reden vor dem Spieltag davon, kriegt Benny Henrichs jetzt endlich mal wieder seine Chance. Und dann sitzen Gerd Reuter und Henrichs auf der Bank und fucking Klostermann spielt Rechtsverteidiger. Das ist wirklich krank.
Ja, und wie viele Gegentore kriegt Leipzig?
Zero. Paul, ich weiß, du hast ein bisschen die Klostermann-Brille auf. Ne? Du bist kein Besitzer, aber du hast ein bisschen die Klostermann-Brille auf. Es lag nicht an Klostermann, dass die hier zu Null gespielt haben. Das muss ich
aber er war nehmen. Auf dem Platz. Es waren die Vibes.
Das sind die Klostermann-Vibes. Wenn du nicht eben einen 10 von 10 Titel geschrieben hättest, hätten wir Klostermann-Vibes als Podcast-Titel geholt. Naja. Ja,
und Gulaschi macht einen Kimmich-Schnitt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Der Mann ist unglaublich. Du hast letzte Woche diese geile Statistik gedroppt, dass der 90% Abwehrquote hat. Er hat schon wieder zu Null gespielt. Er hat wieder unglaublich viele Schüsse gehalten in dem Game. War wieder einer der besten Spieler auf dem Platz. Peter Gulaschi. Der ist wie ein, habe ich letzte Woche schon gesagt, der ist wie ein Wein. Der wird einfach besser mit dem Alter. Der sieht aus wie 85, aber der hält wie eine Gazelle mit 25. Das ist so krank.
Der ist echt crazy. Also auch am Ende, wir haben ja beide die Schlussphase geschaut, dass da kein Ball reingefallen ist.
Wie verhext, wirklich? Wie verhext? Und dann hat der Kommentator irgendwann gedroppt, dass der irgendwie Teiner, wie heißt der, Apothekenfamilie ist. Und Bro, ich sehe Gulaschi einfach komplett in so einer Apotheke. Mit so einem, wie so ein Schützending an, bringt dir da die Medikamente raus. Nee, stattdessen steht er auf dem Bundesliga-Platz und droppt jede Woche eine 10 von 10 Performance und hat 5 von 6 Mal zu Null gespielt. Und das einzige Mal, wo er nicht zu Null gespielt hat, war gegen den amtierenden Invincible-Meister Leverkusen. Das ist so crazy.
Ja, und wir hatten schon den Apotheken-Kimmich als Titel. Das ist leider schon raus.
So, komm, wir lassen jetzt mal den besten Spieler der Bundesliga freien Lauf. Omar Mamouche, 3:3 FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt, Paul.
Krank. Also krank. Ich habe 70, 75 Minuten geschaut, also die ersten. Die Schlussphase habe ich dann leider nicht gesehen, also zumindest hier das Tor in der Nachspielzeit. Ja, was die Frankfurter für eine Qualität nach vorne haben. Ich habe noch bei der Preview gesagt, ich kann mir so gut vorstellen, dass die einen reinmachen, aber dass die einfach vor dem Tor nicht zu bremsen sind. Ich glaube, ich habe Müller noch im Interview mit Ballack und dem anderen von DAZN stehen sehen und der hat auch gesagt, die machen hier 3 Tore aus 4 Schüssen. Was soll ich denn jetzt hier am Mikro erzählen, wie wir das Spiel gewinnen sollen? Also, ich finde, Bayern hat wirklich wenig falsch gemacht. Du kannst darüber reden. Klar, dass so ein Freistoß in der letzten Minute da anders gespielt werden muss. Und dass auch vielleicht hier und da mal ein Upamecano und ein Kimmich, Upamecano und ein Kim zu weit aufstehen. Aber, also, diese Qualität ist einmalig in der Bundesliga. Besonders in Konterbewegungen. Das hat Bayern nicht, das hat Dortmund nicht, das hat Leverkusen nicht, das hat keine Mannschaft.
Es ist unverteidigbar. Mamouche und Ekitike sind nicht defendable. Es gibt keine Verteidigung auf der Welt, die beiden halten können. Es gibt's einfach nicht.
Ja.
Wie willst du das verteidigen? Wie gesagt, wie du auch von dir die Empfehlung, 100% von mir auch, Guckt euch das Thomas Müller Postmatch-Interview an. Thomas Müller ist sowieso einer der.
Hast du es auch
gesehen? Ja, ja, klar. Thomas Müller ist sowieso einer der smartesten Menschen in der Bundesliga. Der hat so einen klaren Kopf und er sieht die Dinge genau. Also der sieht alles so klar. Er steht da wirklich an dem Mikrofon und sagt: Was willst du denn bitte machen? Du spielst das perfekte Spiel. Bayern hat das perfekte Spiel gespielt. Es geht nicht besser. Du hast 74% Ballbesitz. Du hast 2,18 XG. Du hast 24 Gesamtschüsse. Die haben die hier bombardiert. Die haben fast 800 Pässe gespielt mit fast 90% Passquote. Was willst du denn mehr machen? Es geht. Und du hast ja offensiv gut gespielt. Du hast 3 Tore gemacht. Du hast doch mal Tore gemacht, die normalerweise nicht fallen. Forcierte Tore, wie das Ding von Kim, wie das Ding von Upamecano. Also einfach nicht nur alles perfekt schön rausgespielt, sondern einfach auch die Tore mal gemacht. Und Frankfurt hat einfach Omar Mamouche und Ekitike. Vor allem Omar Mamouche in der Form, there's no stopping him. Ich hab heute ein Video mit Kassim aufgenommen. Beste Grüße an der Stelle, hört ja auch den Pod, wie immer. Omar Mamouche gewinnt einen Zweikampf gegen Dayo Upamecano und nimmt den Bann. Upamecano ist kein langsamer Spieler. Das ist ein fucking Speed-Demon. Der nimmt dem auf die ganze Hälfte von Mittellinie bis zum 16, er nimmt dem einfach 20 Meter ab. Ich hab sowas, ich kann das nicht in Worte fassen, wie gut Omar Mamouche aktuell ist. Das ist so krank.
Sind Mo Salah-Vergleiche gerechtfertigt? Ich meine, er ist auch Ägypter.
Digga, Mamouche ist aktuell so clear besser als Mo Salah.
Ja, da ist die Liverpool-Hassbrille.
Nein, das auch, aber. Aber ganz ehrlich, ja, gib mir Mo Salah-Vibes. Ganz ehrlich, gib mir komplette Mo Salah-Vibes aktuell.
Ja, das war auch der Gedanke, den ich heute noch hatte. Liegt natürlich auch an Ägypten, aber ja. Das passt schon echt gut zusammen.
Ja, auch vom Player-Type. Die Dribbelstärke, die Umschaltstärke. Mo Salah hat jetzt, also Mo Salah ist jetzt nochmal ein bisschen schwächer, was so Füßes angeht, ist dafür vielleicht ein bisschen dribbelstärker. Aber ganz ehrlich, diese Mo Salah ist auch jemand, wenn du den in eine gute Schussposition bekommst, der macht das Tor. Der vergibt keine Großchancen. Und genau das ist, was Spieler halt wirklich Weltklasse macht. Und das ist genau das, was Omar Mamouche bisher macht. Der vergibt keine Großchancen. Ich meine, der hatte 3 Abschlüsse in dem Spiel, mal 2 Tore. Was willst du mehr machen? Also es ist so krank.
Definitiv. Wir müssen auch auf jeden Fall noch über 2, 3 andere Personalien bei Frankfurt reden. Zum einen hat Tuta wieder einen grünen Balken gemacht.
Also, der ist auch so gut, Mann.
Das ist auch insane. Aber ich glaube, du weißt, auf welche Personalie wir noch sprechen müssen. Also, was Kauer Santos im Tor von Frankfurt macht.
Der fliegt da auch rum.
Das ist zu krass. Also, ich habe, glaube ich, die Saison noch keine bessere Torwartleistung gesehen. Dem kann kein Ball, kein Schlenzer von Ulisse hinten reinfallen. Die sind alle drin. Okay, Ulisse hat einen reingeschlenzt, aber der hat so geil gehalten, so viele gute Schüsse, die dabei waren, und der holt alles raus. Und das ist jetzt nicht das erste Spiel gewesen in Prime Santos-Manier. Das war jetzt das 3. oder 4., wo der wirklich alles rausholt. Also Hut ab, absoluter Macher. Und
kann man auch mal Stats-Dropping machen. Eine Flanke abgefangen, 2-mal mit der Faust geklärt, 5 Rettungsaktionen im Strafraum, davon 4-mal tief abgefangen, also quasi Sweeper-Keeper-mäßig den Ball abgelaufen. 10 Paraden, Alter. Das ist absurd.
Und sag dem Mann mal, dass er wieder auf die Bank geht, wenn Trapp kommt.
Er wird halt wieder auf die Bank gehen. Nee, da müssen wir gar nicht, also kann ich direkt den Leuten alle Illusionen nehmen, Trapp wird spielen. Wenn der Trainer, egal, der hätte in dem Spiel 36 Paraden machen können, der Trainer hat vorm Spiel gesagt, Trapp ist unser Kapitän und Trapp ist unsere 1 und Trapp wird spielen. Und das nimmst du nicht zurück. Egal, wie gut Kauer Santos ist.
Oh, das Interview wusste ich nicht.
Ja, deswegen. Das macht halt den großen Unterschied. Es wurde ohne ganz
Kapitän ist was anderes.
Genau. Also, den nimmst du nicht raus. Wenn Trapp nicht so eine wichtige Vereinslegende wäre, dann nimmst du Kauer Santos nach dem Spiel nicht raus. Oder generell nach der Phase. Ich meine, er hatte auch 2, 3 Böcke drin in den letzten Wochen, aber die Leute kommen dann immer mit, ja, der ist ja noch unsicher. Alter, wenn du 2 Böcke hast, aber dafür 15 Weltklasse-Aktionen, also das habe ich 1000-mal lieber, als ich krieg von Trapp irgendwie 4 Weltklasse-Aktionen, der Rest halt okay. Der macht halt keine Fehler, aber macht halt auch nichts Überragendes. Und wie du sagst, Digga, ihr könnt, wenn man da einfach ein Highlight-Reel draus schneidet, dann denkst du, das ist ein Torwart, der seit 15 Jahren auf Profiniveau spielt. Der hat da Bälle aus dem Winkel gefischt. Der wirkt, als wäre der 2,20 Meter groß. Der ist halt wirklich, was so Shotstopping angeht, ist Kauer Santos unglaublich geil.
Ja. So viel zu Frankfurt. Tja. Um nochmal kurz über Bayern zu reden. Als Kimmich-Besitzer mit 200 Punkten nach 60 Minuten wusste ich auch ehrlich gesagt gar nicht, was mit mir geschieht.
123 gespielte Pässe, Paul.
Also das war das Ich glaube, es gibt sicher Spiele, die noch krasser waren von Bayern, aber ich glaube, so das ist das, was mir jetzt am meisten hängen bleibt als krassestes Rohpunkte-Spiel, was Bayern da gespielt hat. Also diese Tore, die Frankfurt geschossen hat, das waren auch die einzigen Entlastungsaktionen. Ja, jeder andere Ball war sofort weg. Und wie die den Ball hin und her geschoben haben, insbesondere Pavlovic und Kimmich.
Wollte ich auch gerade ausheben. Ja.
Und auch ein Upamecano. Besonders, also ja, ich habe Pavlovic jetzt schon erwähnt, aber ich finde den so geil. Muss also man. Palinja, der kann sowas von weiterhin die Bank wärmen. Also sehe ich überhaupt nicht in der Startelf. Ja. Pavlovic ist so geil.
20 Jahre alt, ne, das darf man auch nicht vergessen. Vor der Saison wird Palinja für 50 Millionen verpflichtet. Jeder denkt, ja, okay, ist halt irgendwie doof für Pavlovic, Digga. Pavlovic hat gesagt, Bro, vergiss es, das ist mein Startelfplatz. Und ist seitdem einfach felsenfest gesetzt und macht es halt wirklich so unglaublich geil. Also generell, ich habe mir auch die Gesamtmetrik in der Bundesliga nochmal angeguckt. Der ist überall Top 5, was so Zweikämpfe angeht. Hat in dem Spiel auch 117 von 121 Pässen an den Mann gebracht. 97% Passquote bei 117 gespielten Pässen. Bro, das ist so crazy, Alter. Hat dazu noch 4 lange Bälle erfolgreich rangebracht. Insgesamt 50% Passquote, Zweikampfquote bei den Bodenzweikämpfen. Nochmal 1 von 1 Luftzweikämpfen gewonnen. Der hat auch physisch gefühlt in dem Sommer nochmal draufgelegt. Also ohne Spaß. Mich würde es schwer wundern, wenn das nicht spätestens ab der WM26 unser Stammsechser ist für die nächsten 10 Jahre beim DFB.
Sehr gut möglich. Ich finde auch einfach, die ergänzen sich perfekt. Auch ein Guerrero, der so viel in die Mitte noch rückt. Also Guerrero, Kimmich und Pavlovic, die machen das super für mich. Also den gesamten Spielaufbau einfach eine 10 von 10. Was ich noch sagen wollte, Kane 65 Punkte natürlich verkaufen. Neuer, ja, auch abgeben. Nein, Rest hat natürlich erwartbar gepunktet. Auch ein Olise mit Tor 240 ist natürlich auch stark, aber das ist das, was Gnabry auch gepunktet hätte mit Tor. Also Rest einfach stark und Müller auch richtig gut.
Wollte ich auch gerade sagen. Ey, Thomas Müller ist halt
tolles Spiel gemacht.
Die Leute joken auch immer so ein bisschen rum, aber Thomas Müller hat so unglaublich viel Qualität, Mann. Das ist absurd. Also den kannst du einfach, der kann 30 Spiele auf der Bank sitzen, der kommt rein und droppt dir ein 8 von 10 Spiel, jedes einzelne Mal.
Ja. Und ich habe hab die Startelf gesehen, habe mir gedacht, oder ich habe die ganze Zeit überlegt, wer spielt jetzt für Musiala, wie wird da umgestellt und so. Und dann habe ich Müller gesehen und habe mir gedacht, okay, es macht Sinn. Macht voll Sinn. 180 Punkte, hat komplett durchgespielt, mit gelber Karte. Gönne ich ihm vom Herzen. Ich habe nach dem letzten DFB-Spiel nicht gedacht, dass er noch ready ist, überhaupt mal 90 Minuten zu spielen. Zieht das einfach komplett durch gegen Frankfurt, hat mir richtig gut gefallen und dann noch das Interview danach, 10 von 10.
Hast du seinen Lauf gesehen bei dem Kane-Freistoß, Digga? Ich hab laut gelacht. Ich saß hier allein und ich hab laut gelacht. Ich fand das so unglaublich lustig, Digga. Ich würde mich schämen, wenn ich das machen würde, aber es passt halt so hart zu Thomas Müller. Es ist so geil.
Ich fand's geil, aber er nimmt sich halt selbst auch nicht ernst. Und null. Ich mag ihn einfach.
Ja, es ist ein saugeiler Spieler, ohne Spaß. Es ist auch, ihr müsst mal, ihr geht mal auf transfermarkt.de, ist ja die Seite oder die App, was auch immer ihr benutzt, und dann gebt ihr mal Thomas Müller ein und dann geht ihr bei Statistiken auf Gesamtstatistik in der Karriere. Und dann, Alter, da fällst du in Ohnmacht. Also, gebt's einfach mal ein. Ich lese jetzt nicht vor, gebt's einfach mal ein. Ich habe das letzte Mal nachgeschaut, das ist völlig krank. Kommen wir jetzt rüber zum letzten Spiel. Du hast noch was zum Bayern-Frankfurt-Spiel.
Nee, aber ich kann auch schon mal vorwegnehmen, wir haben vor der Aufnahme beide festgestellt, das ist das Spiel, was wir quasi gar nicht gesehen haben.
Ja, kommt selten vor, aber wir haben es tatsächlich beide wirklich nicht gesehen. Ich habe auch nur die Highlights gesehen. Ich war bei meinen Eltern, ich habe auch deswegen nicht gestreamt auf Twitch am Sonntagabend. Deswegen, ich kann hier qualitativ nicht so viel zugeben wie bei den anderen Spielen. Trotzdem habe ich mir natürlich im Nachbericht angesehen, auch allein für den Rückblick rein statistisch etc. Wir können versuchen, das recht oder bestmöglich greifen zu können. Wenn ich zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Stuttgart spielt wieder ein gutes Spiel und bei der TSG kommt das erste Mal in der Saison die Qualität, die man eigentlich in der Mannschaft hat, gut zusammen und man kann das erste Mal einigermaßen auf den Platz bringen und erkämpft sich sozusagen rein qualitativ am Ende in 1:1, was in Ordnung geht, was jetzt kein, also Stuttgart hätte den Sieg schon mehr verdient gehabt, weil sie mehr investiert haben, mehr gemacht haben, aber ich fand die TSG wirklich das erste Mal dieses Jahr einigermaßen überzeugend.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Hab gegen Stuttgart, hat man in der Preview gehört, von uns allen dreien, ich glaube, wir hatten es alle als zweitbestes Matchup gegen eine einfach sehr formschwache TSG mit den Stuttgartern, dass das doch ziemlich klar ausgeht. Aber Hoffenheim, allein am Ergebnis habe ich schon gesehen, okay, das Das hätte ich so nicht erwartet und auch generell die Punkte zeigen mir auch und auch die Statistiken, dass es doch ein einigermaßen ausgeglichenes Spiel war, wo sich Stuttgart eben gar nicht durchsetzen konnte und vielleicht ähnlich wie Dortmund auch so ein bisschen zeigt, irgendwie, dass in der Bundesliga nicht ganz so gut läuft und dann gegen Madrid spielt man wieder Stuttgart-Fußball. Weiß auch nicht, wo das so richtig herkommt, aber ja, beide eine ausgeglichene Leistung und ich würde, allein wenn ich die Punkte durchgehe, gibt es kaum Spieler, die ich irgendwie hervorheben würde, selbst ein John Dre, ich denke mal, so wird er ausgesprochen.
Ja, einfach französisch,
mit, mit Tor hat nicht krass gepunktet. Ein Baumann hält einen Elfmeter, sonst hat er nicht so viel. Ein Stach macht einen Hunderter, wundert mich nicht. Danach ist Grilic der Top-Punkter, wundert mich auch nicht. Und bei Stuttgart genau das Gleiche. Da haben alle Rohpunkter geil gepunktet. Hat ein Mittelstädt eigentlich Fehler vor Gegentor bekommen? Muss doch, oder?
Muss eigentlich. Das war ja wirklich die Definition von einem Fehler vor Gegentor.
Ja. Also Mittelstädt, also dann ist definitiv eher der, den man rausheben muss, weil 139 mit Fehler vor Gegentor, crazy gut. Also einfach unterstreicht seine Performance der letzten Wochen.
Auf jeden Fall. Ist bei uns gerade für 32 Millionen weggegangen, for your information.
Toll.
Hast du drauf geboten?
Nee,
ich
habe 18 Mann Kader.
Ich musste meinen Nihus verkaufen. Wenn der heute Abend anfängt zu steigen, werfe ich mein Handy an die Wand auf Ansage.
Okay, nice.
Clip. Ja, zum Spielverlauf generell, wie gesagt, Stuttgart tut sich am Anfang ein bisschen schwer, Hoffenheim erwischt den besseren Start, dann finde ich die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr, sehr ausgeglichen, beide Mannschaften auf ziemlich gutem Niveau unterwegs und kurz vor der Halbzeit macht dann Hoffenheim durch den angesprochenen Jean Dre, wo ich tatsächlich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht zu dem, was ich da auf rein statistischer Ebene gelesen habe. Wie gesagt, wir müssen doch mal dabei sein, wir sind da immer ehrlich als Disclaimer, wir haben das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, sondern nur im Nachbericht. Dementsprechend ist es natürlich qualitativ immer eine andere Aussage, weil ich fand Jean Dre von dem, was ich gesehen habe, ziemlich gut. Hat natürlich auch einmal auf der Linie geklärt, das sind direkt immer 30 Punkte plus das Tor, dann kommen halt nicht so viele Punkte sonst bei rum. Ich finde aber trotzdem die Dynamik, die ein Jean Dre auf der rechten Schiene mitbringt, einfach deutlich attraktiver als zum Beispiel meinem Kader Žabek. Also ich finde es ihm gegenüber kacke, wenn er jetzt da irgendwie nochmal rausgehen würde. Aber auch da, Kader Žabek hat ein hohes Standing in der Mannschaft, das ist so ein bisschen die Trimmel-Juranovic-Situation, jetzt habe ich mir aufgeschrieben im Vergleich zu den letzten Jahren. Es war auch immer so, Juranovic ist eigentlich der bessere Spieler, aber Trimmel ist einfach der Platzhirsch und wird seine Spiele bekommen. So ist bei Jean Dre und Kader Žabek halt eben auch. Deswegen, das darf man, muss man beachten. Was natürlich auch interessant ist, Jurašek kam am Ende nochmal rein. Wäre auch jemand, wo man eventuell mal auf dem Zettel haben könnte. Ich will noch Bischoff rausheben, weil der hat mir sehr gut gefallen von dem, was ich gesehen habe. Den fand ich wirklich stark und er entwickelt sich da gerade auch eine sehr, sehr geile Rolle rein. Ist für mich so ein bisschen der neue Maxi Bayer bei der TSG von der Entwicklung her. Also ein sehr junger Spieler, der direkt auf relativ hohem Niveau performt. Der hat mir noch ganz gut gefallen. Und ansonsten gibt es bei der TSG für mich auch wenig bis nichts rauszuheben. Stuttgart dann in der zweiten Halbzeit immer besser in Form gefunden und drücken dann am Ende bis zum geht nicht mehr und belohnen sich dann auch sehr, sehr spät mit dem Demirovic-Elfmeter, was natürlich auch allein durch die Drangphase in der zweiten Halbzeit in Ordnung geht. Ich finde aber insgesamt ist das ein, ja, leistungsgerecht vielleicht nicht. Also Stuttgart hätte den Sieg leicht mehr verdient gehabt, aber wie gesagt, ich will nochmal betonen, ich fand die TSG das erste Mal dieses Jahr wirklich nicht allzu schlecht.
Ja. Und wenn, ich meine, klar, du hast die Spielunterschiede schon gesagt, aber vielleicht hätte man sich auch irgendwann mal diesen Sieg auch verdient gehabt bei einer wirklich guten Leistung. Bei Bischoff würde ich genauso einhaken, den sehe ich genauso gut. Jurašek wäre für mich nur was für Marktwert interessant ist. Und Prass macht 49 Punkte, sein Konterpart auf der anderen Seite mit Jean Dre macht 177. Du hast eben schon gesagt, zieh das Tor ab, zieh dies auf der Linie geklärt ab, dann bist du auch schon fast bei gar nichts, dann macht er genau die Prass-Punkte. Deswegen wird Jurašek auch in so einem Spiel nicht über die 50 Punkte kommen und ist für mich dann uninteressant.
Ja, können wir genauso stehen lassen. Ich glaube, damit fasst es den Bundesliga-Spieltag 6 perfekt zusammen. Zum Ablaufplan, wir werden nächste Woche Montag keine Episode haben natürlich, weil es gibt keinen Bundesliga-Spieltag. Was sollen wir euch da groß erzählen? Eventuell gibt es da ein Special, aber da erfahrt ihr dann auf Insta mehr. Da bin ich gerade noch ein bisschen was am Klären. Genau.
Okay,
ich cool. habe nicht mal Paul und Jakob eingeweiht. Also, wie gesagt,
oh mein Gott! Ja. Alter, ich bin jetzt schon hyped.
Wow! Nee, aber was wir uns auf jeden Fall wieder hören werden, ist am Mittwoch zur gewohnten Episode, dann hoffentlich auch in der Dreierkonstellation. Da werden wir mit Sicherheit ein bisschen so über aktuelle, ja, interessante Themen in der Bundesliga reden, um euch da ein bisschen abzuholen, gerade jetzt in der LSP, wo noch ein bisschen Handlungsbedarf möglich ist, da für euch das Bestmögliche rauszuholen. Wir hoffen natürlich wie immer, die Episode hat euch Spaß gemacht. Ich sage es auch immer im Outro, aber an der Stelle, lasst doch mal gerne eine Bewertung da. Why not? Ihr müsst einfach hier auf Spotify einmal kurz eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Das hilft uns extrem und würde uns auch riesig freuen und schreibt wie immer was Cooles hier in die Kommentare. Wir lesen die immer und wir freuen uns immer über Spotify-Kommentare. So, abschließende Worte gehören wie immer Paul.
Und push unser Ego, fühlen wir uns auch ein bisschen besser.
Ganz wichtig. Ey, komm, ganz, scheiß drauf, ey, sind mal brutally honest hier. Lass mal 5 Sterne da, bitte. Einfach bitte. Das wäre so geil, wenn einfach 100 mehr Bewertungen drauf wären. Ich glaube, wir haben so 700 Bewertungen. Lass mal bitte einfach eine Bewertung da. Das ist für euch ein Klick und es pusht unser Ego komplett, bitte.
Ja, und 700 sind auch schon geil von den natürlich. Hörern, die wir sonst so haben. Wir haben eine Sache gar nicht erwähnt und Jakob hat 1500 Punkte an dem Wochenende gemacht.
Ja, hab ich extra nicht erwähnt.
Wir haben nicht drüber geredet. Ist schon ein bisschen disrespektvoll.
Ich habe sogar fast im Rückblick vergessen.
Ja, du hast, da hast du, glaube ich, auch zum ersten Mal erwähnt, dass ich Erster bin in der Liga. Das hast du auch.
Na, letzte Woche hast du deine Lobeshymne bekommen, aber bei dir muss man mal aufpassen, sonst hebst du ab. Deswegen, ich will da nicht zu viel loben.
Nee, ich habe Vasil im Team. Ich bin wieder da, wo ich hingehöre.
Schön gedownt hier.
Ja, deswegen schreibt uns auch gerne über die Woche. Erste Folge in der Länderspielpause ist natürlich immer geil, um irgendwas ausführlicher zu besprechen, was yes. gerade besonders interessant ist. Wir entscheiden da immer spontan, welche Themen am interessantesten ist. Aber haut uns gerne eine DM bei Instagram rein, von mir aus auch gerne länger, dass wir uns mit einem Thema intensiver auseinandersetzen. Das ist immer ganz cool, weil die Folge hört ihr dann auch anderthalb Wochen bis zum nächsten Spieltag. Also die hat dann längere Relevanz als die anderen. Und ja, schreibt uns da gerne. Sonst wünsche ich allen eine schöne fußballfreie Zeit, 2 freie Wochen und dann sehen wir uns spätestens Mittwoch wieder.
Schöne fußballfreie Zeit gibt's nicht. Haut da rein, Männer. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Fernschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.